Das Böse geschieht. Jeden Tag. Stündlich konfrontieren uns Nachrichten aus Radio und Fernsehen mit Schreckensmeldungen über Terror und Krieg. Zeitungen berichten von Amokläufen, Gewalt in Familien, Korruption in Politik und Gesellschaft. Dieses Böse ist nicht verkleidet. Es ist sichtbar. Es ist laut. Es lässt sich als Böses klar benennen. Entsetzen und Abscheu ist unsere Reaktion. Und so fällt es uns leicht, uns davon zu distanzieren und es zu verurteilen. Aber es gibt noch einen weiteren Effekt. Wir verdrängen das Böse und wähnen uns sicher, weil dieses Böse irgendwo ganz weit weg draußen in der Welt stattfindet. Das Böse, das sind die anderen. Das ist die eine, die laute Seite. Viel häufiger begegnet uns die andere, die leise Seite des Bösen. Dieses Böse bleibt zunächst unbemerkt, weil es oft ganz harmlos daherkommt. Gut getarnt schleicht es sich in unser Leben ein, meist so banal, dass es uns schwerfällt, es als böse zu erkennen.
Neulich, als mein 13-jähriger Sohn mir das neueste Video auf seinem Smartphone vorspielte, gab es eine solche Situation. Unter seinen Mitschülern ist es üblich, sich gegenseitig mit witzigen, manchmal absurden oder auch albernen Videoclips zu versorgen. Diesmal handelte es sich um einen Clip mit den singenden Teletubbies. Die auf niedlich getrimmten Teletubbies sind vier rundliche Puppenfiguren, die fröhlich in einer surrealen Gartenlandschaft leben. Sie unterscheiden sich durch ihre Körperfarbe und die Form der Antennen auf ihrem Kopf. Auf ihrem Bauch haben sie einen aufgemalten Bildschirm. Und während ich mich frage, was wohl die Pointe des banal fröhlichen Trällerns sein mag, tanzt die rote Po ins Bild hinein. Statt des erwarteten Vornamens höre ich ein lautes Krächzen: Adolf Hitler. Mein Sohn lacht. Und merkwürdigerweise muss auch ich lachen. Obwohl mir irgendetwas sagt, dass das nicht in Ordnung sein kann, dass ich eigentlich entsetzt sein müsste. Doch das Ganze wirkt einfach zu lächerlich. Seine Klassenlehrerin, so mein Sohn, sei allerdings überhaupt nicht amüsiert gewesen. Sie hätte erst mal ein ernstes Gespräch mit der Klasse geführt. Das sei nachvollziehbar und letztlich auch ihre Aufgabe, versuche ich zu erklären. Denn eigentlich sollte man über ein so ernstes Thema keine Witze machen.
Wenn das Böse sich einschleicht, Hitler als niedliches Teletubby, ist das wirklich zum Lachen? Ist es nicht allgemein Konsens, dass die Gestalt Adolf Hitlers das Böse schlechthin verkörpert? Und gilt nicht noch immer, über Hitler macht man keine Witze? Wird hier das Böse nicht auf empörende Weise verharmlost? Noch immer tritt das Böse als das größte Tabu, als die schwerwiegendste Verletzung unseres menschlichen Zusammenlebens in unser Leben. Dabei bleibt es meist rätselhaft und unaussprechlich, und jegliche Versuche einer Erklärung wirken hilflos. Vielleicht ist es auch diese Hilflosigkeit, die uns so sprachlos macht. Vielleicht weisen deshalb Erwachsene, Eltern wie Lehrer, dieses Video als ungehörig zurück. Bestimmte Dinge verbieten sich in unserer Gesellschaft quasi von selbst.
Man spricht das Böse nicht an. Man meidet es am liebsten, werden Tabus doch in der Regel von Gefühlen wie Ekel und Abscheu begleitet. Ekel und Abscheu entwickeln sich aus der Angst heraus, das tabuisierte Böse könne aus der Tabuzone heraus wirksam werden. So entsteht eine Art Abwehrhaltung, durch die man eine gewisse Distanz gewinnt und ein Gefühl der Sicherheit, das sich jedoch als trügerisch erweisen kann. Kinder sind mit diesen Verhaltensmustern noch nicht so vertraut. Sie wachsen erst in diese Gesellschaft hinein, kennen oft noch keine derartigen Berührungsängste. Intuitiv haben sie Freude am Tabubruch. Und so lachen sie den zur Karikatur gewordenen Hitler einfach aus. Für sie hat das Böse, das wir darin erkennen, noch keine Macht.
Wenn das Böse sich einschleicht, stehen wir vor einem Rätsel. Zuallererst ist das Böse jedoch eine menschliche Grunderfahrung, die oft als übel, schlecht, sündig, schlimm oder verwerflich erlebt wird. Eine elementare Erfahrung, die sich in unterschiedlichen Zusammenhängen zeigt. Zum einen als das auf den Körper bezogene physische Böse wie Schmerz und Leid, zum anderen als das moralisch Böse wie Sünde und Schuld. Weil es sich einer präzisen begrifflichen Eingrenzung entzieht, definiert die Philosophie das Böse als Raub des geschuldeten Guten und bezieht es damit negativ auf das Gute. Das heißt, das Böse erklärt sich erst in Abgrenzung zum Guten.
Das ist jedoch noch keine Erklärung für die Fragen, Warum geschieht das Böse und woher kommt es? Gibt es vielleicht doch den Teufel als Ursprung alles Bösen? Und ist es überhaupt noch zeitgemäß, vom Teufel zu reden?
Für Papst Franziskus steht außer Frage, dass es den Teufel gibt, auch im 21. Jahrhundert. Der Teufel sei eine reale Bedrohung und ohne den Teufel bleibe die Wirklichkeit des Bösen unbesprechbar.
Doch wie müssen wir uns den Teufel vorstellen? Als bösen Geist, als Person, als mächtigen Gegenspieler Gottes? Was halten die Menschen in unserer Gesellschaft vom Teufel? Die Ansichten sind vielfältig. Der Teufel sei eine Erfindung der Menschen, um das Böse in der Welt erklären zu können. Andere halten ihn für eine Erfindung der Kirche, um Druck auf die Gläubigen auszuüben. Wiederum andere sind überzeugt, dass es den Teufel tatsächlich gibt. Und manche glauben sogar, dass der Teufel die dunkle Seite in uns selber sei.
In verschiedenen Religionen gilt der Teufel als eigenständiges und übernatürliches Wesen, so auch im Christentum. In der Bibel begegnet uns der Teufel einerseits als der Diabolos, von griechisch Diabolos, wörtlich Durcheinanderwerfer, im Sinne von Verwirrer, Faktenverdreher, Verleumder. Der Teufel wird als jemand beschrieben, der uns verwirrt, unsere Gedanken durcheinanderbringt. Er hält uns das Böse vor Augen und verkauft es uns als etwas Gutes. Jesus bezeichnet im Johannesevangelium den Teufel als Lügner und als Vater der Lüge. Deshalb ist der Teufel auch der Menschenmörder von Anfang an. Das heißt, von Beginn der Schöpfung versucht der Teufel auf unterschiedlichste Weise, den Menschen von sich selbst zu entfremden, ihn in seinem Menschsein zu zerstören. Wir erinnern uns hier auch an die Geschichte des Sündenfalls, wo die Schlange als die personifizierte Macht des Bösen Adam und Eva begegnet. Indem Adam und Eva der Versuchung erliegen, so sein zu wollen wie Gott, verlieren sie das Paradies und damit auch ihre Nähe zu Gott.
Neben dem Teufel, dem Diabolos, kennt die Bibel auch die Figur des Satans, hebräisch Satanas, was so viel bedeutet wie Widersacher, Feind, böser Engel. Satan ist im Neuen Testament und in christlichen Interpretationen des Alten Testaments sowie in den apokryphen Schriften ein abtrünniger Engel, der selber sein wollte wie Gott. Dieser abtrünnige Engel wird für seine Anmaßung mit der Vertreibung aus dem Himmel durch Gott und seine übrigen Engel bestraft. Die Vertreibung aus dem Himmel illustriert der Mythos vom Engelsturz und ist im Prophetenbuch Jesaja überliefert. Helal, der Sohn der Morgenröte, wird wegen Hochmuts in den Abgrund gestürzt.
Ach, du bist vom Himmel gefallen, du strahlender Sohn der Morgenröte. Zu Boden bist du geschmettert, du Bezwinger der Völker. Du aber hattest in deinem Herzen gedacht, ich ersteige den Himmel. Dort oben stelle ich meinen Thron auf, über den Sternen Gottes. Auf den Berg der Götterversammlung setze ich mich im äußersten Norden. Ich steige weit über die Wolken hinauf, um dem Höchsten zu gleichen. Doch in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen, in die äußerste Tiefe.
Der gefallene Helal wird mit dem Morgenstern identifiziert. Der Morgenstern aber hieß in der Antike auch Luzifer, Lichtbringer. Im Zusammenhang mit dem Ausspruch Jesu, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz, erkannten frühchristliche Deutungen des alttestamentlichen Textes in dem gestürzten Helal bald den Satan. So war Satan fortan ein gestürzter Engel und sein Name war Luzifer. Der Grund des Engelsturzes, der Engel Luzifer wollte sich nicht mit der Gottähnlichkeit zufrieden geben. Er wollte Gott gleich sein. So war seine Liebe zu sich selbst größer als seine Liebe zu Gott und damit wurde er aus der Nähe Gottes verbannt.
Natürlich gibt es heute in der Theologie sehr unterschiedliche Auffassungen vom Teufel. Von einem rein symbolischen Verständnis bis hin zur Überzeugung, dass der Teufel eine ganz konkrete, personale Macht sei. Nachdem in der Vergangenheit viele Menschen in Angst und Schrecken vor dem Teufel lebten, manche Höllenpredigt sicher auch dazu diente, Menschen klein, angepasst und ängstlich zu halten, wird heute eher weniger vom Teufel geredet. Die Rede vom barmherzigen Gott tritt in den Vordergrund. Und das ist gut so.
Dennoch ist es problematisch, dass die Frage nach dem Teufel heute geradezu tabuisiert zu sein scheint. In einer aufgeklärten Gesellschaft scheint der Teufel einfach nur noch eins zu sein, peinlich. Ein Blick in die Bibel kann diese Haltung aber nicht bestätigen. Immer wieder spricht Jesus vom Teufel als dem großen Widersacher. Und auch die Paulusbriefe zeugen davon. So schreibt der Apostel Paulus etwa den Korinthern, dass ihnen die Gedanken Satans nicht unbekannt seien.
Das biblische Zeugnis belegt aber auch, der Teufel ist ein geschaffenes, geistiges Wesen, kein gleichrangiger Gegenspieler Gottes. Er steht nicht auf der gleichen Stufe wie Gott. Und doch ist er eine Realität. Das hat in besonderer Weise auch Jesus erfahren müssen, als er sich 40 Tage zum Fasten in die Wüste zurückzog. Immer wieder versucht der Teufel, ihn zu provozieren, indem er ihm alle Macht der Welt verspricht. Doch Satan gelingt es nicht, Jesus, den Sohn Gottes, zu versuchen. Jesu unbedingtes Ja zu seinem Vater und zu dessen Willen tritt hier ganz klar hervor. Satan hingegen verkörpert die Abwendung von Gott, das absolute Nein. Mehr wird über die Gestalt des Teufels nicht gesagt. Das Böse bleibt ein Geheimnis.
Insofern kann man meiner Überzeugung nach sagen, der Teufel ist keine Person, wohl aber eine personale Kraft, die uns Menschen schadet. Das kann geschehen, wenn wir nicht mehr wir selber sind, wenn wir uns von unserem inneren Kern entfernen. Oder wenn wir, ob der Beschränkungen unseres täglichen Lebens, missmutig werden. Das eigene Leben fad und langweilig erscheint und wir neidisch auf das vermeintlich bessere Leben der anderen schauen. Wenn wir es überdrüssig werden, immer nur Rücksicht zu nehmen auf andere, in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft. Wenn wir nur noch die eigenen Bedürfnisse leben. Wenn wir das rechte Maß verlieren. Wenn wir uns, gleichsam wie Gott, zum alleinigen Maßstab machen.
Wenn das Böse sich einschleicht, kann es viele Gesichter haben. Maßlosigkeit, Selbstüberschätzung, Egoismus, Neid, Gier. Die moderne Gestalt des Bösen, stellt die deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt fest, ist Seichtheit und Gedankenlosigkeit. In jeder Denkverweigerung, in jeder aus Behaglichkeit nicht gestellten Frage, in jedem unterlassenen Zweifel steckt der Sitz des Bösen. Auf diesem Hintergrund ist auch der Tabubruch des Teletubby-Videoclips zu sehen. Er zwingt uns, genau hinzusehen und warnt zugleich vor dem Bösen, dessen Fallstricke oft erst durch unsere eigene Gedankenlosigkeit wirksam werden.
Wenn das Böse sich einschleicht, ist man ihm nicht ausgeliefert. Man kann es abwehren, indem man ihm angstfrei begegnet, ihm ins Auge sieht. So wie Jesus, der nach 40-tägigem Fasten in der Hitze der Wüste und körperlich geschwächt der Versuchung, seinen Weg nicht bis zum Kreuz gehen zu müssen, widersteht. Hier zeigt sich, dass die Macht, die der Teufel gegen Jesus und seine Sendung richtet, durch Jesus, den Sohn Gottes, bereits gebrochen ist. Im Glauben an Gott als den liebenden Vater ist das Böse entmachtet. Die Gewissheit, dass das Böse bei Gott keinen Platz hat, kann und soll die Erfahrbarkeit des Bösen jedoch nicht verharmlosen. Das Böse als ständige Bedrohung in unserem Leben bleibt. Und es bleibt die Herausforderung, sich ihm immer wieder mutig in den Weg zu stellen. Die Kraft dazu gibt uns der Glaube.